On. Oh, ich bin on air. Ja, vor ungefähr zweieinhalb Wochen sitzen meine liebe Conny und ich beim Frühstückstisch. Und über was unterhalten wir uns? Über das Lieblings- oder Unlieblingsthema der Deutschen im Moment, über Corona. Und über Corona kamen wir dann auf den Himmel zu sprechen, dass es dort ja dann wohl kein Corona mehr gibt und dass es viel schöner ist und dass wir uns schon drauf freuen und so weiter. Und wie aus heiterem Himmel, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das war oder ob Conny das war, kam die Frage auf, als wir uns so auf den Himmel gefreut haben, hast du eigentlich schon mal daran gezweifelt? Boah, das war ja schlimmer als das Reden über Corona. Und wir mussten beide zugeben, ja, haben wir. Ja, da tauchen ja gleich wundersame Dinge in einem Kopf auf. Was bist denn du für ein Christ, wenn du zweifelst, ne? Versteck dich. Predigen sollst auch noch. Nee, das bleibt mal ein bisschen nach. Die wenigsten Christen wollen sie, die meisten Christen haben sie. Zweifel. Die Frage ist jetzt, wie geht man damit um, wenn der Glaube ins Wanken gerät? Und die Frage, die daraus resultiert, ist, darf man als Christ eigentlich zweifeln? Na, ich bin dann nach dem Frühstück, ich brauchte an dem Tag nicht los, hatte meinen Bürotag, bin ich dann sofort in mein Büro und erstmal den Duden aufgeschlagen. Was sagt denn der Duden über Zweifel? Der Duden sagt also, Zweifel ist ein Bedenken, eine schwankende Ungewissheit darüber, ob man etwas glauben soll oder ob etwas richtig ist. Okay, ich gehöre noch zu den Menschen, die in ihrer Jugend das Brockhaus-Evangelium geschenkt gekriegt haben. 20 Bände, und die stehen irgendwo immer noch im Regal. Also kam der Brockhaus dran, was sagt denn der Brockhaus über Zweifel? Und der Brockhaus geht noch ein Stück weiter. Der verordnet den Zweifel nämlich nicht nur in Gedanken, sondern er sagt, dass er auch unser Handeln beeinflusst. Wer Zweifel hat, steht dort, der hat sie nicht nur gegenüber bestimmten Sachverhalten, sondern auch gegenüber dem entsprechenden Tun und Verhalten. Ja, guck mal, wenn ich zweifle an Gott, dann wird das meine Gebete beeinflussen. Und ich werde nicht mehr zwingend so beten, als wenn ich an die Gebetserhörung glaube, oder? Also Zweifel können durchaus auch mein Handeln beeinflussen. Und gehe ich dem nicht nach, wenn meine Gebete weniger und weniger, was soll's, ich weiß ja eh nicht, ob's kommt. Ist das die Richtung, in die wir gehen wollen? Wollen wir nicht. Zweifel können somit auch Symptome für ungesunde Stellen in unserem Glauben sein. Wir sagen, oh, da habe ich eine Wunde, die eitert. Und sagen, Eiter. Nee, ist ja gar nicht. Das Eiter ist gut. Das schirmt etwas ab, dass Entzündungen nicht weitergehen können. Das sind die Blutkörperchen, die meine Entzündung bekämpfen. Und so kann auch Zweifel etwas sein, das dir aufzeigt, gib da ein paar Stellen in deinem Glaubensleben, an denen wird im Moment gerade gearbeitet. vielleicht ist so eine Stelle, dass ich eine falsche Vorstellung von Gott habe, oder? Manche Menschen haben ja die Vorstellung immer noch vom Gott, der steht da ganz oben irgendwo im Himmel und guckt dann so runter. Oh, oh. Großer erhobener Zeigefinger, der universelle Polizist. Oh, oh, oh. Und ich war schon wieder nicht brav. Ja, wenn ich so eine Vorstellung von Gott habe, wie will ich glauben? Gegenteil von Zweifel. Oder? Manche haben auch eine bestimmte Vorstellung von Gott, wie er funktionieren müsste. Oh, das ist mein Problem. Ich war doch brav. Warum bist du es dann nicht? Keine Angst, er ist brav. Aber in meinen Vorstellungen habe ich manchmal so was anderes gedacht. Ja? Ich bin schon in den Wald gegangen und habe ihn angeschrien, weil ich gedacht habe, wie er sich im Moment verhält, ist nicht richtig. Und nach 3 Tagen Schreien hat er dann endlich mal was gesagt und dann merkte ich, ui, ich war 3 Tage richtig falsch. Ja, das gibt's alles. Wir haben falsche Vorstellungen. Und wenn wir diese Vorstellung, die wir von Gott haben, nie hinterfragen, dann bleibt unser Glaube einseitig. Ja, ich möchte sogar sagen, er wird ungesund. Er verliert an Substanz. Zweifel nagen am Glauben und rauben unserem Glauben Substanz. Ja, du hast gut reden. Ich weiß aber nicht, was ich damit tun soll mit meinen Zweifeln. Die sind plötzlich da. Das haben Zweifel so an sich. Die kündigen sich nicht an. Der hat morgen kommen ein paar Zweifel. Da könnte ich mich drauf vorbereiten. Nee, da gehe ich und da habe ich eine Situation und plötzlich, oh Gott, willst du das wirklich? Jetzt? Von mir? Nee, das hast du doch nicht ernst gemeint, Gott, oder? Und dann sind die Zweifel da. Zweifel und Glauben stehen sich so gegenüber. Aber die Geschichte des Unglaubens ist ja eine Geschichte, die sich durch die ganze Weltgeschichte durchzieht. Durch die ganze Bibel. Adam und Eva, ihr zwei hübschen ersten Menschen, habt schon gezweifelt, ob das, was Gott gesagt hat, wirklich richtig ist. Ich überspringe jetzt so, aber ein paar Highlights hole ich mal raus. Und der Güter gehörte zu den 12 Kundschaftern, die das Land da einnehmen sollten und mal gucken, wie da tolle Sachen sind, die Gott ja verheißen hat. Und dann kommt er wieder und sagt, vergiss es, schaffen wir nie. Sind Riesen. Zweifel. Und selbst in dem Augenblick, wo wir Erfahrungen mit Gott machen, kommt der Zweifel. Da ist der Petrus, der sagt, dann, wenn's du bist, Jesus, dann sag doch, dass ich kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Und dann geht er. Und der geht auf dem Wasser, der Petrus. Ich würde so gern mal auf dem Wasser gehen, ganz ehrlich. Aber in dem Augenblick kommen Zweifel. Und was passiert, als die Zweifel kommen? Herr, hilf doch! Ach ja. Kennt ihr den bekanntesten Zweifler der Bibel? Ach, wie es das sofort einfällt, ha? Thomas wird eigentlich der Zwilling genannt. Aber wir haben ihn zum ungläubigen Thomas umtituliert. Ich frag dich mal, Wenn es so viele Menschen gibt, die Zweifel haben, ist man, wenn man als Christ zweifelt, ein schlechter Mensch? Der Thomas war auch kein schlechter Mensch. Für uns, ihr habt wie aus der Pistole geschossen, Thomas gesagt. Der steht da für diesen Bereich des Lebens so groß vor uns. Dabei wissen wir über den Thomas fast gar nichts. Wusstest du, dass es nur 3 Stellen in der Bibel gibt, im Johannesevangelium, wo von ihm berichtet wird? Also, sein Name taucht öfter auf in der Aufzählung der Jünger, ja? Aber aus seinem Leben, wir wissen gar nichts von ihm. Außer, dass er der Zwilling genannt wird, also gehen wir mal davon aus, dass es auch ein Zwilling war. Weil diese Beinamen hatten ja häufig eine Bedeutung. Ja? Die erste Bibelstelle, da stellt er eine Frage, die bringt uns auch nicht weiter, Johannes 11. Johannes 14 lesen wir dann schon etwas und Johannes 16, dann lesen wir dann die bekannte Stelle hier, wenn ich nicht meinen Finger in deine Wunden lege. Aber lass uns mal gemeinsam Johannes 14 anschauen. Da wird berichtet, dass die Jünger mit Jesus eine fantastische Zeit hatten. Das muss das Highlight gewesen sein in ihrer ganzen Zeit mit Jesus. Da ging, wie wir heute sagen würden, die Post ab. Jesus war am Stadtrand von Jerusalem, so also Umkreis von Jerusalem, Judäa, und hat Wunder gewirkt und es sind Zeichen geschehen und die Menschen waren um ihn herum und das war krass. Aber wie ist das, wenn man Erfolg hat im Leben? Dann dauert es nicht lange und da stellen sich ein paar Neider ein. Und da war es genauso. Die Pharisäer haben gesagt, das kann ja nicht wahr sein, was da abgeht. Nee. Also wir verzehnten den Kümmel und nichts passiert und was ist denn da mit dem los? Nee, so kann es nicht weitergehen. Und dann haben sie Jesus nach dem Leben getrachtet. Steinigen wollten sie. Und es war mir gar nicht bewusst, aber als ich die Stelle nochmal so für eine Predigt nachgelesen habe, intensiver als wenn man nur so seine Morgenandacht macht, dann ist mir aufgefallen, Jesus musste fliehen. War mir nicht bewusst. Jesus und die Jünger hatten echt Angst um ihr Leben. Und sind ab in die Wüste. Andere Seite vom Jordan und zack, in die Wüste. Hey, Jesus hatte Angst? Die Jünger hatten Angst, obwohl sie bei ihrem Meister waren? Was geht denn da ab? Das Volk ist ja nicht blöd, wussten gleich, wo er ist, alle sind ihm nach. Und so ging die Party auf der anderen Seite vom Jordan weiter. Ja, und da ging es weiter, wieder wurden jede Menge Kranke geheilt. Wieder hat Jesus gepredigt und das ging ins Herz und schön war's. Oh. Und dann. Mitten in die Party platzt die Bombe. Herr Jesus, dein Freund, der Lazarus, der liegt im Sterben. Kannst du dich in die Jünger reinversetzen? Lazarus und seine Geschwister lebten in Bethanien. Das war da, wo sie ihn vorher ans Leder wollten. Ich glaube, dass die Jünger geglaubt haben, aufgrund der Zeichen und Wunder, die sie die letzten Tage mit ihm sehen konnten, dass Jesus Lazarus heilen konnte. Bin ich ganz fest überzeugt. Zweifel. wenn wir da jetzt hingehen, um dem Lazarus zu helfen, dann gehen wir dahin, wo sie uns steinigen wollten. Kennt ihr das? Die drei Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ganz mucksmäuschenstill waren sie in der Ecke. Kenn ich das als Christ, dass ich mich manchmal, wenn ich zweifle, in die Ecke stelle? Keiner sieht mich. Ich sag auch nichts. Jesus sagt nur einen Satz dazu. Diese Krankheit ist nicht zum Tod. Puh, brauchen wir da nicht hingehen. Dann brauchen wir ja nicht den Tod heraufbeschwören. Dann geht die Party weiter. Das ist das, was ich auch in meinem Leben entdecke. Man hat Zweifel, aber man übertüncht diese Zweifel mit seinem täglichen Einerlei. Statt sich damit zu beschäftigen, wie kriege ich sie ausgerottet, wie kann mein Glaube wachsen und mein Unglaube abnehmen. Und es kommt der Hammer. Nach 2 Tagen sagt Jesus, jetzt wird's Zeit. Jetzt lass uns zum Lazarus gehen. Oh. Ja, Petrus mit der großen Klappe, der immer vorweg war, wird so still, sagt kein Wort. Und jetzt guckt mal, was passiert. Der Zweifler, der Thomas, der, den alle nur den Ungläubigen nehmen, zeigt uns jetzt eine zweite Seite. Der Thomas ist nämlich nicht nur Zweifler, er ist auch noch ein richtiger Pessimist. Oh, sagt er, okay, ich gehe mit dir zum Sterben. Steht wörtlich, ich gehe mit dir zum Sterben. Hat eh alles keinen Sinn, dann sterben wir halt zusammen. Ich finde meinen Gott so genial. Optimisten haben es leichter als Pessimisten, weil die glauben schon, dass alles gut wird. Und der Pessimist, der glaubt, dass eh alles zu spät ist, der hat es grundsätzlich mal schwerer. Und so ein Pessimist war der Thomas. Und Gott, Jesus, der Sohn Gottes, nimmt diesen zweifelnden Thomas und macht ihn in seinem Zweifel zum Anführer. Denn als er gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir zum Sterben, halten alle anderen Jünger die Klappe und sind einfach auch mitgelaufen. Ich kann mir doch vor Thomas keine Blöße geben, wird sich der Petrus gedacht haben. Und dann ist er nachgelaufen. Einer, der nicht mehr glaubt, der zweifelt, wird von Gott zum Anführer den Glauben zu stärken. Eigentlich waren die Zweifel von Thomas absolut irrational. Denn die waren ja jetzt schon wieder ein paar Tage weg von der Situation. Es war ja überhaupt nicht offensichtlich, ob da der Mob noch da war und gewartet hat, ob die wiederkommen. Die haben sich vielleicht alle zerstreut, die Bedenken waren absolut nicht richtig. Sehen wir ja später, als Jesus nach Jerusalem neu eingezogen ist, wo sie ihm zugejubelt haben. Aber Zweifel nahm. Und Jesus ganz liebevoll sagt, Thomas, ich sehe deine Zweifel, aber ich will sie benutzen. Ich will deine Zweifel nutzen, damit was passiert. Und jetzt stelle ich mir vor, ich wäre der Andreas gewesen und wäre nicht mitgegangen und hätte dieses Wunder verpasst, wie ein Toter zum Leben erweckt. Hätte mich in den Hintern gebissen, so hätte ich mich geärgert. anderen dann erzählt hätten. Auch später, zwei Kapitel später, wo Thomas immer noch zweifelt, nimmt Jesus ihn einfach ganz liebevoll auf und sagt: Thomas, jetzt mach's doch, leg doch deine Hände rein. Thomas hat es nicht gemacht. Die Liebe kann ein Zweifler umstimmen. Wisst ihr, was mir auffällt? Gott hat den Thomas nicht zum Optimisten gemacht. Thomas hat ihn so gelassen, wie er ist. Wir sagen ja so häufig: Oh Gott, verändere mich. Aber ich bin überzeugt, dass Gott dich und mich mit unseren Charakteren so geschaffen hat, wie es gut ist. Und wenn er mich zum Optimisten gemacht hat, ich bin absoluter Optimist, deswegen bin ich auch schon 1000 Mal gegen eine Tür gelaufen, weil ich dachte, die ist offen und klack und peng. Ja? Im übertragenen Sinn. Ja? Optimisten, die haben das Problem, dass sie oft so optimistisch sind, dass das auch schon Schmerz verursacht. Ja? Er hat mich nicht verändert und er verändert auch den Pessimisten nicht. Er nimmt jeden so an, wie er ist. Ich finde das so genial. Ich könnte ihn jetzt umarmen, ja, weil er so genial ist. Sagt einer von euch: Gott ist nicht für uns Menschen. Ich sage, das stimmt nicht. Weißt du, wir erleben später, nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren ist, eine Jüngerschaft, die in Jerusalem geblieben ist. Die Kirchengeschichte sagt auch über den Thomas wenig. Aber aus der Kirchengeschichte wissen wir, er, den wir als den Ungläubigen titulieren, ist bis nach Indien gekommen. Gott gebraucht sie alle. Es tut mir leid, wenn ich dir heute mit dieser Predigt deine Ausrede wegnehme. Nee, es tut mir eigentlich nicht leid. Ja? Du hast keine Ausrede mehr, aber ich bin so, ja, Gott hat mich geschaffen. Ja, willst du ihn vielleicht deswegen auch noch anklagen? Nein, Gott benutzt dich so, wie du bist. Und das ist so fantastisch. Zweifel haben wir alle. Aber das interessiert Gott nicht. Manchmal braucht der Zweifler, um die Optimisten in ihre Schranken zu weisen. Weil die vielleicht irgendwann mal so gegen die Wand sausen würden, dass es zu spät ist. Schaut mal, als Jesus sich zurückgezogen hat in der Nacht auf dem Berg und gebetet hat über seine zukünftigen Jünger, da wusste er doch auch schon, was der Thomas für einer ist. Und er hat ihn trotzdem aufgenommen in seine Jüngerschaft. Das geht sowieso nicht in meinem Kopf rein. Da ist ein Matthäus, der mit den Römern paktiert hat, als Steuereintreiber. Und den steckt er in dieselbe Mannschaft wie Judas, den Zeloten, der gegen die Römer gekämpft hat? Würdest du oder ich niemals machen. Kann doch gar nicht gut gehen, oder? In der Gegenwart Jesus nimmt Gott uns so an, mit all unseren Ecken, mit all unseren Kanten und sagt: Genau dein Eck, das dir oft so viel Leid gemacht hat, weil du es nicht angenommen hast. Du hast dich nicht angenommen, wie ich dich geschaffen habe. deswegen hat es dir Leid verursacht. Aber deswegen nehme ich dich an. Es wird Zeit, dass wir Menschen auch so auf uns gucken. Ich sag nicht mehr zu dir, was hast du denn immer für eine große Klappe? Sondern ich sag, boah, der ist ja wie Petrus. Und wir nehmen einander an. Merkt ihr was? Hier verändert sich was. Aus Zweifel mit Glauben. Denn seine große Klappe wird nicht weniger groß werden. Aber Gott benutzt ihn mit seiner großen Klappe. Und dich benutzt er, wenn du ein Mauerblümchen bist. Keiner erwartet von dir was, wenn du so ein Mauerblümchen bist. Und dann kommt der Augenblick und du fängst an, mit jemandem zu beten und ein Wunder geschieht. Und jeder sagt, von dem mit der großen Klappe hätte man das erwartet, aber von dem anderen nicht. Und so nutzt Gott alle. In seinen Zweifeln brennt Thomas für Jesus. So sehr, dass er sagt, ich gehe mit dir zu sterben. Ein Petrus hat das auch gesagt. Hat ihn in der Nacht dreimal verleugnet. Da stellt sich schon die Frage, wer war treuer? Obwohl ich den Petrus ja auch nicht verurteile. In all seinem war er der, dem auch die anderen gefolgt sind. Wir sehen also, was macht den Unterschied? Der Unterschied liegt nicht in deinem Charakter, lieber Christ. Der Unterschied liegt in deiner Treue. Und an der kann man arbeiten, oder? Ach Gott, kannst du mich nicht gebrauchen? Schick mich doch. Meinetwegen nach Neuseeland oder in die Karibik als Missionar. Ich hatte tatsächlich mal eine Bekannte, die hat so gebetet, dass sie gerne in die Karibik als Missionar wollte. Irgendwann habe ich zu ihr gesagt, du kannst auch Urlaub in der Karibik machen, wenn du das so gerne willst. Wenn ich treu bin, dann ist mir egal, wo Gott mich hinschickt, oder? Dann bin ich treu und dann gehe ich. Da habe ich keine Ausrede mehr. Ich tue es einfach. Ja? Wir haben so viel Ausreden. Das erinnert mich an die Geschichte, die ein Bekannter von uns passiert ist. Conny kennt ihn besser. Das ist einer, der macht, vielleicht kennt ihr den auch, so Lego-Tage. Ja, der kommt in die Gemeinden und hat einen ganzen Anhänger voller Legos dabei. Und dann baut er mit den Kindern aus der Kinderstunde so Lego-Szenarien nach und dabei werden biblische Geschichten erzählt. Hammer, ganz toll. Und hinterher wird alles, was sie in einer Woche aufgebaut hat, den Eltern präsentiert und da wird nochmal über Jesus gesprochen. Fantastische Arbeit. Und der hat einen ganz normalen Job, fährt brav, wie ein gesunder Bürger das macht, wenn es geht und wenn er nicht im Außendienst ist wie wir, mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und morgens in seiner stillen Zeit sagt Gott zu ihm, du fährst doch da immer an der Oraltankstelle vorbei. Aber bleib doch mal da stehen, stell dein Fahrrad ab und mach einen Handstand. Also zu mir hat Gott das nicht gesagt, ich kann gar keinen Handstand. Aber der konnte wohl einen Handstand und hat Gott das zu ihm gesagt. Er hat es nicht gemacht. Ja? Es brav an der Araltankstelle vorbeigefahren, zur Arbeit und während der Arbeitszeit die ganze Zeit. Handstand, Handstand. Ach Gott, komm. Was, muss mich doch nicht zum Affen machen, da vorne in Handstand. Affen machen, Handstand. Kennt ihr solche Situationen? Du zweifelst, ob das, was du von Gott gehört hast, wirklich richtig ist. Gott hat gewonnen. Auf dem Weg nach Hause stellt er sein Fahrrad ab, geht vor das Kassenhäuschen und macht einen Handstand. Da kommt der Tankwart raus. Was machen Sie denn hier? Er sagte, das glauben Sie mir jetzt sowieso nicht, aber Gott hat heute Morgen zu mir gesagt, ich soll hier einen Handstand machen. Bricht dieser Tankwart zusammen und sagt, und ich habe heute Morgen gebetet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann schick einen, der hier einen Handstand macht, sonst mache ich heute Abend mein Leben, mein Ende. Zweifel haben nichts im Reich Gottes zu tun. Und wenn du ein Zweifler bist, darfst du dich trotzdem gebrauchen lassen. Das ist so schön, ne? Das ist so, so schön. Thomas wird ein echter Leiter. Du kannst ein echter Leiter werden. Wer zieht andere Menschen mit? Leute, die einfach nur treu sind und das tun, was Gott sagt. Wenn du so ein Optimist bist wie ich, verlass dich nicht auf deinen Optimismus. Wenn du dich nur auf deinen Optimismus verlässt, bist du noch lange kein guter Christ, dann bist du vielleicht ein guter Staubsaugervertreter. Aber noch lange kein guter Christ. Ja. Aber wenn du dich auf Gott verlässt, dann wird Gott dir Dinge zutrauen, die sich vielleicht andere nicht zutrauen. Liebe Leute, es ist mir so wichtig, das nochmal zu betonen. Es ist nicht unser Job, unsere Charaktere zu benutzen, um das Reich Gottes zu bauen. Es ist Gottes Job, uns zu benutzen, sein Reich zu bauen. So wie wir sind. Er macht uns fähig, andere mitzureißen. Er macht uns fähig, andere zu bremsen. Wenn wir treu sind, dann werden andere uns folgen. Der Zweifel ist der Bruder des Glaubens. Das klingt jetzt vielleicht nett, es ist aber in Wirklichkeit eine echte Herausforderung. Denn jeder, der glaubt, wird irgendwann mit Zweifel zu tun haben. Aber an Thomas können wir lernen, wie wir damit umgehen. Ich möchte noch einige Bibelstellen zitieren und dann mit einer kleinen Geschichte aufhören. Eine der Bibelstellen hast du heute Morgen schon gekriegt. Psalm 103, es war der Vers 2. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wie geht's weiter? Der dir alle deine Sünden vergibt. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund wieder fröhlich macht. Und dann zum Schluss kriegst du auch noch Flügel wie ein Adler und kannst auffahren, dich freuen deiner Freiheit. Gott engt dich nicht ein. Gott schenkt dir Freiheit. Matthäus 21, Jakobus 1. Zweifelt nicht, wenn ihr betet. Der Zweifler ist wie eine Meereswoge. Zweifelt nicht. Judas 1. Unser Auftrag. Vers 22. Kümmert euch um die Zweifler. Kümmert euch mit denen, die im Glauben unsicher geworden sind. Habt Erbarmen mit ihnen und kümmert euch um sie. Schaut, nachdem Jesus auferstanden ist, nachdem alles wunderbar passiert ist, die Jünger mit ihm gegessen, gesprochen haben, beieinander waren, da kommt dieser Tag, wo Jesus sie auf den Berg nimmt und gegen Himmel fährt. Und selbst da lesen wir, in Matthäus 28, in Vers 17 noch einige der Jünger zweifelten an ihm. Bist du es wirklich? Und nachdem sie gezweifelt hatten, da oben am Berg, spricht Jesus den berühmten Missionsauftrag. Das heißt, Jesus beauftragt Zweifler, sein Reich zu bauen, in alle Welt zu gehen und das Evangelium jeden Menschen zu verkündigen. Welch ein liebevoller Gott. Und Thomas kam bis in die Hände. Marco Kagel hat am 3. Mai 2015 eine süße Geschichte geschrieben. Und damit höre ich auf. Es war einmal ein kleiner Wassertropfen. Dieser Wassertropfen hatte seine ganzen Erinnerungen verloren. Er wusste nicht mehr, woher er gekommen war, noch wohin er gehen wollte. Er hatte schließlich und endlich gar keine Ahnung mehr, wer er war. Und so sehr er auch nachdachte, es fiel ihm einfach nicht mehr ein. Und so beschloss er einfach nur weiterzugehen, ohne dass er wusste, wohin er wollte. Auf seinem Weg begegnete er einen anderen Wassertropfen, der noch kleiner war als er selbst. Kannst du mir sagen, wer ich bin? Fragte er. Ich hab's vergessen und ich fühle mich seither so verloren und bin tief traurig über mich und mein Leben. Der andere Wassertropfen aber war so mit sich selbst beschäftigt, dass er einfach an ihm vorbeiging, ohne ihn auch nur annähernd wahrzunehmen. Noch betrübter und voller Selbstzweifel ging der kleine Wassertropfen weiter. Wieder begegnete er einem Wassertropfen, der diesmal etwas größer war als er selbst. Noch einmal überwand er seine Zweifel und fragte diesen Tropfen direkt, wer bin ich? Der leicht größere Tropfen blieb stehen. Und sein Herz wurde angerührt von der verzweifelt klingenden Stimme. Und so ging er ohne zu zögern auf den kleinen Wassertropfen zu, um ihm zu begegnen. Und wie das bei Wassertropfen so ist, wenn sie sich näher kommen, geraten sie ineinander und vermischen sich. Der erinnerungslose Tropfen wusste gar nicht mehr, wie ihm geschah. Chaos in ihm, Angst und Freude gleichzeitig, an ich, an du, an wir. Altes wie Neues erfüllten ihn und gaben ihm das Gefühl zu wachsen. Und als es ihn fast überforderte, gab sich der größere Tropfen wieder frei und war wieder er selbst. Bevor er seinen Weg fortsetzte, fragte der Große den kleinen Wassertropfen und weißt du es jetzt, wer du bist? Der kleine Wassertropfen war tief gerührt von dem, was geschehen war, und es fiel ihm auf, dass er gewachsen war. Mit einem Mal wurde die Antwort geboren, die er auf seine Frage suchte. Flüsternd sprach er in sein Inneres hinein. Ich habe mich, seit ich die Erinnerung verloren habe, gefragt, woher ich komme, wohin mein Leben führt und wer ich eigentlich bin. Und jetzt habe ich es erlebt. Ich bin viel mehr, als ich geglaubt hatte. Jede Berührung von uns mit einem Zweifler hilft, den anderen in seine richtige Position zu bringen. Und so lass uns auch mit diesen Gedanken das Abendmahl feiern. Wir verkündigen sein Reich. Wir verkündigen seine Gegenwart, bis er wiederkommt. Amen.